Eine Frage an dich. Wann hast du dich mal so richtig privilegiert gefühlt? Ich komme da gerade ein Beispiel. Ich meine jetzt nicht so privilegiert im Sinn von auf Kosten von anderen, sondern einfach, wow, ich darf da sein. Unglaublich. Ich habe es nicht verdient, aber ich darf das machen. Ist das einmal passiert? Was kommt da in den Sinn? Und ich mir das überlegt habe, ist mir sofort eine Situation in den Sinn gekommen, als ich 6-jährig war. Da haben wir noch in Afrika gelebt und ich habe ein Diapositiv mitgenommen von dieser Situation. Ein Diapositiv, das war die Art, wie man früher noch eigentlich eine Beamer-Funktion gemacht hat. Man hat das aufprojiziert auf die Wand und da ist das Diapositiv von dieser Situation, die mein Vater gemacht hat und er hat damals immer auf dem Rand aufgeschrieben, was das ist. Da steht französische Marinesoldaten in Djibouti. Das ist in Afrika. Und wir haben da die Soldaten, die nicht im Tenue sind. Die haben jetzt gerade frei und sie spielen Boule oder Pétanque, das Ballspiel. Und hindurch ist das Schiff, wo sie gebracht hat, das ist ein Flugzeugträger von der französischen Marine namens Clemenceau. Und ich habe ein Bild von genau dem, von dieser Situation, um die Tage herum aufgenommen von einem Flüger von ihnen. Da haben sie das grosse Schiff, das hat fast den ganzen Hafen ausgefüllt. Und ist 250 Meter groß. Das ist damals riesig gewesen. Die heutigen sind noch größer. Aber das ist der Clemenceau. Und jetzt zeige ich euch ein Bild von dem Bereich. Vermutlich ist das etwa da vom Deck von Flüger abfliegen, die Düsenjäger, die Kampfflugzeuge von dem Schiff. Da haben wir das, weil wir haben jemanden kennt, der uns hat können einladen auf das Schiff rauf. Und wir sind da auf dem Deck vorgelaufen und ein Pilot hat mich gefragt, würdest du gern in so einen Sitz rein, in so einen Pilotensitz von so einem Düsenjäger, als 6-jähriger Pfnösel. Und ich muss ja gesagt haben. Irgendwie bin ich plötzlich da innen gesessen, im Cockpit von einem französischen Armee-Düsenjäger. Und du hast so die Raketen und ich dachte, wow. Ich dachte, ich bin so privilegiert. Also, habe ich es verdient, da zu sitzen? Nein. Bin ich qualifiziert gewesen? Nein, bin ich nicht gewesen, aber ich bin drin gewesen. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Der Pilot hat einen richtigen Zusammenschiss bekommen später, habe ich dann erfahren. Da ist mir eigentlich wurscht, ich habe dort hier dürfen. Ich bin so privilegiert gewesen. Also, wenn du einmal in einem schönen Auto gesessen bist, hey, das ist Peanuts im Vergleich zu dem. Ich durfte da drin sein. Und Franziska hat uns letzten Sonntag eigentlich gesagt, dass wir, wenn wir an Jesus glauben und darum in Jesus Christus sind, auch ein riesiges Privileg haben. Wir dürfen uns aufhalten oder hineinbegeben in einen geistlichen Raum, wo ein sehr privilegierter Raum ist. Und der Raum ist illustriert oder dargestellt in dieser Stiftshütte, wo wir kennenlernen sind, wo im Alten Testament beschrieben ist. Da die Eingangstüre, der Vorhof und das Zelt, das eigentliche Heiligtum mit zwei Räumen. Und die damaligen Juden, das Fussvolk sozusagen, hat einfach da bis zum Altar dürfen, dann haben sie wieder raus müssen. Sie haben nicht weiter rein dürfen. Die Priester haben dann unter bestimmten Umständen, wenn sie sich richtig gewaschen haben und all die verschiedenen Regeln eingehalten haben, dürfen in diesen Bereich kommen und sogar in den ersten Raum von dem Zelt, aber haben nicht da ins Allerheiligste dürfen. Nur einer, nicht einmal der Mose, nicht einmal der Leiter, sondern nur der Oberpriester, der Hohepriester, hat einen Tag im Jahr zweimal dahinter dürfen und hat auch dahinter müssen. Also, das ist alles, wie es geordnet war. Und wir dürfen durch Jesus Christus, wo der Raum geöffnet hat und die Herrlichkeit Gottes und die Heiligkeit Gottes eigentlich wie da reinstrahlen lässt in das Ganze, sodass es nur noch ein Raum ist. Wir dürfen uns da innen aufhalten, geistlich gesehen. Und die ersten Christen, die das angefangen haben, verstehen, was da passiert, die sind zum Teil, hat man das Gefühl, fast sprachlos. Die ringen um Wort, zum Beschreiben, was für ein Privileg uns zukommt. Einer von ihnen ist der Jünger von Jesus, der Apostel Johannes. Und er beschreibt die mächtigen, einfachsten Worte, was das ist. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 14, lesen wir. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also um was geht es da? Es geht ums Wort. Was ist das Wort? Das Wort ist Gott. Am Anfang vom Kapitel sagt er, am Anfang ist das Wort gewesen und das Wort ist Gott. Also Gott ist da aktiv. Was macht Gott? Er wird Fleisch. Das heisst Mensch. Das ist die Menschwerdung von Gott oder die Inkarnation in Jesus Christus. Wir haben den Gott-Mensch, der da ist. Und was macht Gott als Mensch? Er wohnt unter uns. Jetzt, von der letzten Sündung her, müsst ihr gerade klicken, wenn man das Wort hört. Was ist das ganze Ziel der Stiftshütte gewesen? Dass Gott an einem Ort unter den Menschen wohnt. Und da heisst es, Gott in Jesus Christus wohnt unter uns. Da war Gott im Alten Testament nur für das Volk der Juden macht, unter ihnen wohnen, macht er durch Jesus Christus für die ganze Menschheit. Und das Wort, das da gebraucht wird, ist das Wort Zelte. Hast du auch schon zeltet? Jetzt, wo haben wir das Zelt in der Bibel? Da. Also, da heisst es, dass Gott in Jesus Christus gestiftshüttelt hat unter uns. Er zeltet bei uns. Er wohnt in einem Zelt unter uns, sozusagen. Und wie ist es den Christen gegangen? Sie haben seine Herrlichkeit. Wem seine Herrlichkeit? Die Herrlichkeit vom fleischgewordenen Wort gesehen. Von Gott selber. Die Herrlichkeit, das ist das, was da im Allerheiligsten ist. Wir sehen hier, das ist alles gefüllt von Begriffen, von Konzepten, von Wörtern, die in der Stiftshütte vorkommen. Und dann geht es weiter. Wem seine Herrlichkeit? Ah, es ist die Herrlichkeit als des Eingeborenen. Jetzt, das ist leicht verfänglich mit dem Eis, aber ich habe es mal eingefärbt, weil was Wort da heisst, heisst, es gibt nur einen von denen. Es gibt nur einmal einen Menschgott, wie Jesus Christus. Es gibt nicht zwei, nicht fünf. Es gibt einen, es ist der einzig geborene Sohn Gottes. Das ist wieder ein Hinweis auf die Stiftshütte oder von der Stiftshütte ein Hinweis auf ihn, auf den einen Eingang. Es gibt nur einen Eingang. Und jetzt, wer ist da und was ist es? Wie ist das, was wir da erleben? Es ist voller Gnade und Wort. Und das sind die beiden Begriffe, die uns durchführen, durch den letzten Teil, den wir miteinander anschauen wollen. Weil, wenn all diese Sachen da in der Stiftshütte zu finden sind, dann müssten wir ja auch Gnade und Wahrheit finden. Einverstanden? Und wir gehen jetzt zurück in die Stiftshütte und suchen es an dem Ort und bei dem Objekt, das wir noch nicht angeschaut haben, in unserer Serie, nämlich der Bundeslade. Bundeslade ist das erste Objekt, das Gott Mose beschrieben hat, wie er es bauen soll. Und wir lesen vier Verse aus diesen Anweisungen raus. Und ich lade euch ein, ich lese es euch vor, da vorne, wenn ich es vorlese, sucht einmal, wo kommt Gnade vor und wo kommt die Wahrheit vor in dem Text. Wir suchen ja da, was bei Jesus ist, in der Stiftshütte. Okay? Also, das ist aus 2. Mose 25, Vers 16. Und du, Mose, sagt Gott da zu ihm, sollst in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Du sollst auch einen Gnadenstuhl machen aus feinem Golde, 2,5 Ellen soll seine Länge sein und 1,5 Ellen seine Breite. Vers 21. Und du sollst den Gnadenstuhl oben auf die Lade tun und in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Dort will ich dir begegnen. Da passiert's Eigentliche. Dort will ich dir begegnen und mit dir reden von dem Gnadenstuhl aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, alles, was ich dir gebieten will für die Israeliten. Also, wo haben wir Gnade, wo haben wir das Gesetz? Finden wir es? Gnade kommt im Wort vor, oder? Das ist einfach. Wenn der Gnadenstuhl, wo kommt die Wort vor? Habe ich vorhin schon verraten. Also, die Wahrheit kommt im Gesetz vor. Ich bin vorausgesprungen. Das repräsentiert die Wahrheit. Wir schauen beide schnell an. Der Gnadenstuhl. Ich zeige euch jetzt das Objekt, die Bundeslade. Das war eigentlich einfach eine Kiste gewesen. Und auf dieser Bundeslade hat es einen Deckel gehabt, wo aus einem Stück Gold geschafft worden ist. Mit diesen beiden Cherubim, diesen Engeln. Die sind einander zugewandt, aber schauen einander nicht an. Ihre Aufmerksamkeit ist in dieser Zone da, in diesem Raum oberhalb vom Deckel. Da ist der Ort vom Gnadenthron. Jetzt der Deckel, da ist das Wort Kaporeth auf Hebräisch bedeutet eigentlich einfach Deckel oder Zudecken. Und die meisten deutschen Übersetzungen übersetzen das auch sehr wörtlich. Sie sagen, das ist eine Deckplatte. Also Elberfelder, Gute Nachricht und so weiter, die sagen alle, das ist Deckplatte. Ein paar Übersetzungen brauchen ein anderes Wort oder andere Wörter. Die Einheitsübersetzung sagt Sühneplatte, die Schlachter sagt Sühnedeckel und der Luther, das ist die Übersetzung, die wir gelesen haben, vorher, der Gnadenstuhl. Manchmal wird es auch Gnadenthron übersetzt. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien von Übersetzungen? Sie übersetzen die physische Funktion von dem Objekt. Die übersetzen die geistliche Bedeutung von dem, was auf dem Objekt passiert oder an dem Objekt. Was ist die geistliche Bedeutung? Was läuft da? Was ist wichtig? Wir lesen es im 5. Mose. Danach soll er, das ist der hohe Priester, den Bock, das Sündopfer des Volkes, schlachten am Eingang bei dem Altar von der Stiftshütte und sein Blut, also das Blut von dem Tier, das geopfert worden ist, hineinbringen an allen Gegenständen vorbei, hinter den Vorhang, ins Innerste, ins Allerheiligste, wird das Blut hineingetragen. Und soll etwas davon sprengen gegen den Gnadenstuhl, da haben wir ihn, auf den Deckel sprengen und vor den Gnadenstuhl, vorne an. Und so, auf diese Art und Weise, soll das Heiligtum entzünden wegen der Verunreinigungen der Israeliten und wegen ihrer Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben. So soll er Sühne schaffen für sich und sein Haus. Er hat eben zweimal müssen gehen, einmal für sich und sein Haus und ein zweites Mal die ganze Gemeinde Israel. Also was läuft da auf dem Deckel? Es ist nicht nur ein Deckel, um den Staub draussen zu behalten, sozusagen, sondern es hat eine geistliche Bedeutung. Dort geschieht Sühne für die Sünde für ein Jahr von Israel. Auch alle unbewussten Sünden, alle Sünden sind da quasi mitrepräsentiert. Und der Luther hat gut verstanden, dass das reine Gnade muss sein, dass es so etwas gibt. Und hat es darum den Gnadenstuhl genannt. Also der Gnadenstuhl ist der Deckel, respektive der Raum, wo oberhalb von dem Deckel aufgespannt wird. Da haben wir also Gnade. Gnade ist in der Stiftshütte ganz klar, aber auch die Wahrheit. Weil in die Bundeslade kommt etwas. Und du sollst die Lade, in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Was ist das für ein Gesetz gewesen? Die beiden Tafeln mit den 10 Geboten, wo Gott selber quasi mit seinem Finger, sagt man, draufgeschrieben hat. Und die sollen also drin kommen. Jetzt schauen wir drinnen. In Bundeslade, da sind die 10 Gebote. Das ist ganz wichtig. Die Anwesenheit von dem kann man sagen, wie macht es möglich, dass Gott da kommt wohnen. Die Anwesenheit von diesen Gesetzen öffnet einen Freiraum auf dem Deckel oben, dass Gott sagt, da komme ich gerne an. Warum? Weil die Gesetze illustrieren oder stellen da die Wahrheit über Gott in konzentrierter Form, ist sein Wesen da drin enthalten, in diesen Gesetzen. Und alle anderen Gesetze, die man findet im Alten Testament, fließen wie aus dem raus. Also da haben wir eigentlich etwas, wo das Wesen Gottes repräsentiert, das ist die Wahrheit. Und Gott kommt darum auch gerne da wohnen, und das verstehen wir gut, oder? Wenn wir die Möglichkeit haben, zu wählen, wo wir wohnen. Nicht alle von uns haben die Möglichkeit. Aber wenn du die Möglichkeit hast, zu wählen, wo du wohnst, dann suchst du eine Wohnung, wo es zu dir passt. Einverstanden? Haben wir Leute, die gerne still wohnen, ein bisschen ruhig wohnen? Haben wir? Gut, also wo gehen ihr wohnen, wenn ihr die Wahl habt? In die Innenstadt von Frauenfeld oder die Innenstadt von Zürich? Klarer Fall. Nicht die Innenstadt von Zürich. Warum? Es passt nicht zu euch, oder? Wenn ihr gerne still habt. Jetzt haben wir Leute, die gerne eher etwas haben, das läuft so. Ein paar wenige. Gut, ich hebe meine Hand auch gerne auf an diesem Punkt. Wir gehen nicht auf Zürich, wir gehen auf London wohnen, ist gut. Dort läuft etwas, 24 Stunden. Oder? Also wir suchen einen Ort, wo da schon vorhanden ist, wo zu uns passt. Dort zieht es uns an. Und es ist so etwas Ähnliches da. Gott schaut da und sagt, da passt es, da bin ich schon repräsentiert. Da zieht es mich an. Das Vorhandensein von diesen 10 Geboten da öffnet wie ein Raum da zwischen diesen Engeln, da über dem Deckel, ein Freiraum, ein Ort, wo Gott gern ist. Jetzt, wir wissen natürlich, dass Gott die Gesetzestafel gegeben hat und noch während er die Mose gibt, passiert etwas. Das Volk Israel in dieser Zeit bricht das Gesetz bereits schon. Sie haben so ein goldiges Kalb arbeitet, anstatt dass sie Gott arbeitet. Das allererste Gebot sagt, betet nur mich an. Und schon vom Anfang weg, vom ersten Moment, wo das Wesen Gottes dem Volk Israel gegeben ist, bricht Israel bereits schon das Gebot. Und was macht denn der Mose? Er wird so entrüstet, dass er die Gesetzestafeln nimmt und am Boden knallt und sie sind kaputt. Das Gesetz ist gebrochen. Das heisst, wir haben da nicht nur Gottes Wesen drin, wir haben auch das gebrochene Gesetz. Und das ist das Problem. Wenn Gott jetzt kommt, sieht er nicht nur etwas von sich, er sieht auch den ganzen Gesetzesbruch, der da ist. Und wenn er da will sein und es ist nur Gesetzesbruch, dann geht das wie nicht mehr. Das kann nicht mehr ein Ort sein, wo er wohnt. Und darum passiert da, was wir vorhin gelesen haben, dass der Hohepriester einmal an einem Tag im Jahr zweimal da hinkommt. Und ich hoffe, ihr seht es da, das Rot. Man müsste auch da unten noch ein bisschen tun. Und das Blut, das er durch die ganze Stiftshütte durchtreibt, vom Eingang her, da, was uns reinbringt im Glauben, ist auch da, was uns durchtreibt im Glauben. Merkt ihr da? Es wird ins Innerste gebracht und da ansprengt. Und jetzt, unter diesen Umständen, wohnt Gott gern da. Wir haben sein Wesen, wir haben aber auch den Gesetzesbruch. Und das ist wunderbar, wie da physisch zugeordnet das Ganze ist, so wie es in der geistlichen Realität ist. Und wir haben die Sühne. Und wenn es so ist, sagt Gott, da wohne ich gern. Da komme ich mit meiner Herrlichkeit. Da wohne ich von Herzen gern unter den Menschen. Wir haben da die Vereinigung von der gefallenen Menschheit mit dem Heiligen Gott dargestellt auf wenige Kubikmeter. Wir haben den ganzen Kosmos eigentlich wie illustriert an dem ganz kleinen Ort auf Planet Erde. Der Schöpfer, die Schöpfung, die in die Rebellion gegangen ist und die Versöhnung von beidem. Das ist ein wunderbarer Ort. Und wir dürfen Privilegierte sein. Und wir dürfen hier an einen Ort, wo zur Zeit vom Alten Testament nur ein einziger einmal im Jahr hat rein dürfen. Wir dürfen hier einfach kommen und das hat mit Jesus Christus zu tun. Und wir müssen jetzt im Neuen Testament schauen, was macht denn Jesus da für einen Unterschied? Und wir schauen miteinander ein paar Vers aus dem Hebräer Kapitel 9 an. Ich lade euch wirklich ein, leset das Kapitel in dieser nächsten Woche daheim mal ganz durch. Da wird sehr viel gesagt über die Stiftshütte und was Jesus jetzt für einen Unterschied macht. Wir steigen einfach ein beim Vers 7. Da wird, ihr werdet sofort merken, von dem Gerät, von dem wir jetzt gerade vorne etwas gesagt haben, den hinteren Raum, das ist das Allerheiligste in der Stiftshütte, jedoch durfte nur der hohe Priester betreten, und zwar nur ein einziges Mal im Jahr, und nur mit dem Blut von Opfertieren. Dieses Blut brachte er als Opfer für seine eigenen Verfehlungen und für die des Volkes dar. Das kennen wir gut, das müssen wir nicht wiederholen. Wir sehen hier einfach, es geht um die Stiftshütte und das, was da einmal passiert im Jahr. Was lehrt uns der Heilige Geist durch das alles? Er macht deutlich, dass der Weg, und jetzt wird eine wichtige Unterscheidung eingeführt, die wir bis jetzt nicht gesehen haben, dass der Weg ins himmlische Heiligtum nicht offen ist, solange die Bestimmungen des irdischen Zeltes in Kraft sind. Aha, bis jetzt haben wir von dem irdischen Zelt geredet. Scheinbar gibt es noch so eine himmlische Stiftshütte. Von der haben wir bis jetzt noch nichts gehört. Lesen wir weiter, was mit der los ist und was mit der hat. Vers 9, dieses Zelt ist nämlich ein Sinnbild, dessen volle Bedeutung wir erst in der heutigen Zeit verstehen. Also die Stiftshütte im Alten Testament ist ein Sinnbild, ist ein Wegweiser aufs Eigentliche. Die Stiftshütte ist nicht das eigentliche Ding, sondern ein Hinweis aufs eigentliche Ding. Wenn ihr einen Wegweiser habt in Konstanz oder im Winterthur Richtung Frauenfeld, ist das Frauenfeld. Es ist nur ein Hinweis auf Frauenfeld. Woher das es geht auf Frauenfeld? Und die Stiftshütte ist eine Art wie ein Wegweiser oder eine Illustration von etwas anderem. Und das etwas anderem, sagt der Hebräerbrief, ist eigentlich das, was uns interessiert. Die Gaben und Opfer, die nach den Vorschriften des Gesetzes dargebracht werden, sind nicht imstande, das habe ich krass gefunden, den Opfernden wirklich von seiner Schuld zu befreien und sein Gewissen zur Ruhe zu bringen. Da wird etwas Verrücktes gesagt. Weil die Stiftshütte nur ein Sinnbild ist, nur ein Wegweiser und nicht das Eigentliche, sind die Opfer, die in dieser Stiftshütte stattgefunden haben, gar nicht in der Lage, wirklich die Sünden wegzunehmen von den Menschen, die es geopfert haben. Sie sind nicht wirksam. Sie gelten deshalb auch nur bis zum Zeitpunkt, an dem eine neue, bessere Ordnung eingeführt wird. Oder ewige ist da auch gemeint. Also die Stiftshütte hat ein Ablaufdatum. So wie du in die Migros gehst und ein feines Stück Fleisch isst, das hat ein Ablaufdatum, oder? Jetzt stell dir vor, es gibt die Fleisch, die könntest du kaufen, die kein Ablaufdatum hat, die immer hebt. Das wäre noch interessant, oder? Hättet ihr Interesse an dem? Um das geht es hier. Etwas finden, das kein Ablaufdatum hat. Etwas, das Gültigkeit hat für immer. Also, es ist eine Aussage über die Stiftshütte. Und der Zeitpunkt von dem Ablaufdatum ist folgender. Jetzt aber ist diese Zeit angebrochen. Denn jetzt ist Christus gekommen. Das Ablaufdatum von der Stiftshütte ist das Kommen von Jesus Christus vor 2000 Jahren. Nachdem, dass Jesus kommt, ist die Wirksamkeit von der Stiftshütte abgelaufen und nicht mehr da. Er ist der hohe Priester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Und das ist krass, da wird Jesus auch noch als der hohe Priester dargestellt. Ihr mögt euch erinnern, letzten Sonntag hat uns Franziska gesagt, Jesus ist der Eingang, Jesus ist das Opfer, Jesus ist das Schaubrot und all die verschiedenen Objekte. Jesus ist das alles. Und jetzt ist er nicht nur die Objekte, er ist auch noch der hohe Priester. Jesus vereint und kombiniert all das Zeug in dieser Stiftshütte in sich in einem Mal, in dem er es am Kreuz macht. Es ist vielleicht ein bisschen wie bei dem Prisma. Wir wissen, Licht ist, man könnte sagen, weiss, oder? Und da drin steckt aber viel mehr. Wenn wir ein Prisma anheben, sehen wir, dass in dem weissen Licht all die verschiedenen Wellenlängen drin sind, das Spektrum, die Farben. Und wir schauen manchmal als Christen Jesus an und sagen, ah, ja, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Punkt. Das hat es jemanden, oder? Da steckt so viel mehr drin. Und wir müssen wie ein Prisma haben, wo wir an Jesus anheben, um zu sehen, was das alles bedeutet. Und das Prisma ist die Stiftshütte. Wenn wir die Stiftshütte nehmen, dann können wir schauen, was ist es denn alles, was Jesus gemacht hat? Weil in der Stiftshütte ist das alles aufgefächert dargestellt. Und Jesus ist alles in dieser Stiftshütte. Unter anderem eben auch der hohe Priester. Warum ist er der hohe Priester? Weil er hat ein grösseres und vollkommeneres Zelt durchschritten. Da ist jetzt von dieser himmlischen Stiftshütte gedreht. Und er ist auch mit etwas, was er gemacht hat am Anfang, das hören wir dann noch, hat das genommen und ist durch die ganze himmlische Stiftshütte durch und hat sein Allerheiligste gebracht in dieser himmlischen Stiftshütte. Ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Das ist jetzt ziemlich bedeutungsvoll. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Also ich kann euch sagen, das ist eine unglaubliche Aussage, dass Jesus sagt, ich klettere selber auf den Altar rauf. Und dann bin ich an der hohen Priester und nehme mein eigenes Blut und träge es an allen Objekten vorbei. Durchschritte die himmlische Stiftshütte und träge es an den heiligsten Ort im Kosmos. Ins Allerheiligste von dieser himmlischen Stiftshütte. Mein eigenes Blut bringe ich dort hin. Ein einziges Mal ist er hineingegangen. Und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig ohne Ablaufdatum. Er hat das scheinbar nur einmal müssen. Wir werden nachher noch sehen, warum. Und weil er es nur einmal muss machen, gilt es für immer und ewig. Wenn fährt die Ewigkeit da, was würde er sagen? Irgendwann in der Vergangenheit. Einverstanden? Also wenn es ewig gilt, was Jesus gemacht hat, dann gilt es von ihm aus gesehen rückwärts in der Zeit. Es gilt rückwärts für all die Opfer, die vollbracht worden sind von den Juden. Die werden wirksam durch das, was Jesus gemacht hat. Sie sind eben gleich wichtig, sie sind nicht bedeutungslos. Sie sind ein Hinweis aufs Eigentliche, auf das, was Jesus gemacht hat. Aber das, was Jesus gemacht hat, wirkt jetzt rückwärts in der Zeit auf sie und sie haben reale Vergebung durch das empfangen. Es wirkt auch natürlich in die Zukunft von Jesus aus gesehen. In unsere Zeit, für dich und für mich. Es wirkt für alle Zeiten, weil es nur einmal hat müssen stattfinden. Und du und ich, wir können genauso durch das gleiche Vergebung bekommen, wie die Juden das bekommen haben. Ohne aber, dass wir die Opfer machen müssen. Als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht, er opfert sich selber, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Jesus ist zwar versucht worden zur Sünde, wie du und ich auch, aber er ist sündlos geblieben. Er hat keinen Makel gehabt, er war vollkommen. Die Lehre der Sündlosigkeit von Jesus Christus ist ganz wichtig. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Wenn Jesus schuldig geworden wäre, dann wäre sein Opfer wirkungslos für uns. Aber Jesus ist eben sündlos gewesen und darum wirkt es vollkommen. Auch für uns. Deshalb, weil Jesus sein Opfer makellos war, reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Da sehen wir die Wirkung für dich und mich. Da, was Jesus gemacht hat, er ist da in das Allerheiligste und hat sein Blut besprengt auf dem Deckel im himmlischen Heiligtum, auf dem Gnadenthron. Und das ist jetzt für dich und für mich bedeutet, dass wir ein gereinigtes Gewissen haben. Unser Innerste kann gereinigt werden. Von den Belastungen. Ich bin so froh, dass das da steht. Ist dein Gewissen belastet? Hast du ein schlechtes Gewissen oder ist es belastet und wirst es nicht los? Dann musst du Jesus kennenlernen. Und du musst vielleicht schauen, was die Stiftshütte alles drin hat, damit du kannst anfangen zu verstehen, du bist wirklich befreit oder was Jesus gemacht hat. Und wie das Zugang gibt für uns, wird uns ein paar Kapitel vorher erklärt. Das ist jetzt für dich und für mich wichtig. Wie kommen wir an diesen Punkt? Im Kapitel 4 lesen wir wieder eigentlich die Zusammenfassung von dem, was in dem Innersten stattfindet. Die Wort und Gnade. Zuerst kommt die Wort. Vers 12 von Kapitel 4 im Hebräerbrief. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Jetzt wird's unbequem. Und kein Geschöpf. Bitte, du bist keine Ausnahme, ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Du kannst nur sogar die Sachen, die du machst, vor dir selber versuchen zu verstecken. Es ist alles offen. Es ist einfach wie auf einem offenen Tisch vor dem Wort Gottes, vor seinem Gesetz. Du wirst nichts verbergen können. Wie geht es da? Jetzt, da haben wir Gebot. Da haben wir die Wahrheit. Und jetzt müssen wir sehr gut aufpassen. Sehr viele versuchen einfach an der Wahrheit allein festzuhalten und vergessen dann was? Was ist das Zweite, was in der Stiftshütte ist? Die Gnade. Und die Gnade kommt jetzt gerade im nächsten Vers. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten, da haben wir es wieder, hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Also wir empfangen Gnade, das werden wir dann im nächsten Vers sehen, indem wir festhalten an einem Bekenntnis. Was ist das Bekenntnis? Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Das ist das Bekenntnis. Wir müssen festhalten an der Tatsache, dass Jesus zwar versucht worden ist, aber nie gesündigt hat und als Hohepriester sich selber opfert für dich und für mich. An unserer Stelle gestorben ist. Das ist das Bekenntnis, das wir festhalten müssen. Und wenn wir das machen, passiert etwas für uns. Darum, wenn wir an dem Bekenntnis festhalten, lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Da haben wir wieder den Thron von der Gnade. Und die 10 Gebote, die öffnen den Freiraum für Gott zum Wohnen. Und das Bekenntnis zu Jesus öffnet den Freiraum, wo wir kommen können, in die Gegenwart von Gott. Es ist freier Zugang in die absolute Heiligkeit Gottes. Das ist unglaublich. Und der Thron von der Gnade ist da der wichtige Ort, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Also merkt ihr, sowohl die Wahrheit wie auch Gnade ist da drin und ist kombiniert in Jesus Christus. Und der Schlüssel ist, dass wir am Bekenntnis festhalten. Dann können wir da ankommen. Was heisst es, bekennen? Und mit dem möchten wir unsere Serie abschliessen. Mit dieser Frage, glaubst du an Jesus und hast du dich zu ihm bekannt? Der Römerbrief erklärt uns da, was das ist. Das Bekenntnis. Römer Kapitel 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Es braucht zwei Sachen, um gerettet zu werden, gemäss dem Text. Du musst etwas in deinem Herzen glauben, nämlich was? Dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Mögt ihr euch erinnern, vor ein paar Wochen haben wir eine Predigt dazu. Das ist ganz wichtig. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist, glaubst du nicht so, dass du die Gnade empfangen kannst. Aber du musst nicht nur in deinem innersten Herzen für alle unsichtbar etwas glauben, sondern du sollst das auch bezeugen nach aussen. Nämlich mit deinem Mund bekennen, dass was? Jesus der Herr ist. Wir lesen weiter. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht, wer an ihn, an Messias, an Jesus Christus glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist wunderbar, was jetzt kommt. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Jetzt ist es nicht nur für die Juden das Heil gekommen, sondern für die ganze Welt. Egal, wo du herkommst. Ein Zugang für alle. Ausnahmslos. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Jetzt merkt ihr da, in welche Richtung das geht. Von dem, was wir vorhin gehört haben, von der Deborah und von der Delia und vom Phil. Wie sollen sie aber hören ohne Prediger oder ohne jemanden, der ihnen eine Botschaft bringt? Das ist jetzt nicht Prediger in meinem Sinn gemeint, gell? Sondern jemand, der das Bekenntnis mit seinem Maul oder mit Wort ableitet. Wie sollen sie aber predigen oder bekennen, wenn sie nicht gesandt werden? Denn wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute oder das Evangelium verkündigen. Das ist sehr bedeutungsvoll. Und die Frage an dich ist, glaubst du an Jesus Christus, so wie wir es vorhin gesehen haben? Was musst du glauben? Dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Und bekennst du Jesus in deinem Umfeld? Eine Art, dich zu Jesus zu bekennen, ist durch eine Taufe. Wir haben am Mittwochabend eine Taufvorbereitung und am 17. September werden wir da das Taufbecken offen haben. Das ist eine Möglichkeit, wo du dich bekennen kannst. Aber es geht natürlich um mehr als nur eine Taufe. Die Menschen sollen hören, damit sie können glauben. Die Frage ist, bekennst du dich zu Jesus Christus? Wenn du das machst, hast du Zugang, hast du freimütigen Zugang zu dem Gnadenraum, zu dem Thron der Gnade. Und wir möchten jetzt reinkommen in den Thron der Gnade, indem wir das Lied singen, mutig komme ich vor den Thron. Und die Band kommt führen. Und wir werden jetzt einfach drei Lieder singen und dann möchte ich für dich beten. Wenn du an Jesus Christus glaubst, red mit Jesus während dem Lied und den nächsten zwei Liedern. Und komm in den Raum. Du darfst es. Du musst keine Angst haben. Du darfst einfach reinkommen. Und wenn du noch nicht glaubst, dann red auch mit Jesus. Und ich gebe dir dann einen Tipp fürs Schlusslied.